Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute, Folge 177, das allgemeine Priestertum. Wer darf was machen in der Kirche? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethi. Ich sitze an einem Tisch mit Knut Nippe und wir diskutieren Theologie.
Genau, zur letzten Folge der Tischgespräche, denn wir beide werden uns heute zerstreiten, wie ist wir im Vorgespräch so festgestellt haben.
Ja, es geht heute um die Frage des sogenannten Priestertums aller Gläubigen oder Priestertums aller Getauften, je nachdem, wie man es akzentuieren möchte. Wir haben dazu eine E-Mail bekommen. Knut. Lies sie einmal vor.
Ja, vielen Dank für die Frage und das Vertrauen. Die lautet so. Viel interessanter würde ich zurzeit das Thema Priestertum aller Gläubigen finden. Soweit mir bekannt, wird diese Aussage Martin Luther zugesprochen. Dennoch bleiben im Pfarramt Dinge wie Absolution.
Absolution heißt das Wort.
Absolution und Sakramente vorbehalten. Klammer auf oder nicht? Klammer zu. Was hat Luther also damit gemeint? Beziehungsweise, wie wird es letztlich in der Kirche verstanden? Dürfte ich als Ehemann und Vater zu Hause das Abendmahl mit meiner Familie feiern? Dürfte ich in einem Gespräch meinem Gegenüber zusprechen, dass seine Sünden vergeben sind, wenn zum Beispiel Buße ausgedrückt wurde? Wer darf unter welchen Voraussetzungen im Gottesdienst predigen? Wie versteht ihr die Texte, in denen Jesus zu seinen Jüngern spricht? Sind mit ihnen der Christ im Allgemeinen oder speziell eingesetzte Geistliche, also in einem Amt gemeint? Wie ist die Autorität in der lutherischen Kirche aufgebaut?
Vielen Dank, soweit die Frage. Und das ist
die vielen Fragen.
Die vielen Fragen, da ist ja ordentlich was drin. Und es geht grob um das Thema Verhältnis vom Amt in unserer Kirche und dem sogenannten allgemeinen Priestertum.
Ja.
Wie verhält sich das beides eigentlich zueinander? Und man kann vielleicht schon mal vorweg sagen, dass es bei uns nicht in der lutherischen Tradition nicht 100% klar beantwortet, sondern da gibt es immer eine gewisse Bandbreite von Leuten, die das auch etwas unterschiedlich akzentuieren, dieses.
Genau, auch innerhalb der lutherischen Kirche wird das unterschiedlich gehandhabt, diskutiert und so weiter.
Auch weil das in unseren Bekenntnisschriften nicht so, das würden auch Leute wieder verschieden beantworten, aber nicht so 100% klar in allem ist und unsere Kirche hier sozusagen sich auch nicht an dieser Amtsfrage konstituiert. Ich finde es ja interessant, dass es ganze Denominationen gibt, die sich benennen danach, wie ein Amt strukturiert ja ist. Also es gibt Presbyterianer.
Episkopal.
Genau.
Ich habe heute Wortfindungsschwierigkeiten. Episkopal ist Bischof.
Genau.
Presbyterianer ist quasi Kirchgemeinderat, sag ich jetzt mal so. Die Ältesten.
Ja, genau. Das also allein, das ist bei uns in der Form nicht. Es gibt lutherische Kirchen mit Bischöfen und andere ohne. Sehr entschieden ohne. Und also das ist da gibt es eine gewisse Bandbreite und wahrscheinlich ist das auch zwischen uns beiden etwas verschieden akzentuiert. Das ist wohl so. Und, na, sag mal, ich kenne ja wirklich, um mal so ein bisschen das Feld aufzumachen, ich kenne Amtsbrüder von mir, die würden sagen, es ist auch ein bisschen problematisch, wenn im Gottesdienst ein Laie das Evangelium liest. Weil die Evangeliumslesung ist eigentlich dem Amt vorenthalten. Und auch Abendmahl austeilen, auch den Kelch, wenn das ein Laie macht, auch so zurückhaltend, also sehr, sehr stark auch Dinge dem Amt vorbehalten. Auf der anderen Seite kenne ich Leute, die sagen würden, ich bin als Pastor einfach der Hauptamtliche hier und eigentlich gestalten wir die Gemeinde hier alle zusammen. Und
und es ist mein Job, die Leute voranzubringen und möglichst Ehrenamtliche dazu zu gewinnen, dass die zum Beispiel das Evangelium lesen. So. Die Amtsfrage behandeln wir heute auch nicht erschöpfend, weil da geht es ja noch mehr um Sachen. Also das war auch interessant, als damals die lutherische Kirche Nordelbien und die lutherische Kirche Mecklenburg und Pommern, das sind beides lutherische Kirchen, als die fusioniert sind, weil obwohl die beide lutherisch waren, trotzdem die Frage, welche Rolle hat der Pastor in der Gemeinde? Also geht es jetzt noch nicht mal um die Frage, wer darf predigen oder so, sondern ist der Pastor der Gemeinde gegenübergestellt?
Ja.
Also hat er eher sozusagen, ist er ein bisschen der Gottessprecher? Ja. Oder ist der Pastor sozusagen der mehr Teil der Gemeinde und führt sie sozusagen aus der Mitte heraus, sag ich mal, durchaus unterschiedlich akzentuiert war.
Ja, das ist so.
Und wahrscheinlich immer noch ist, also es ist jetzt eine, genau.
Genau. Und jetzt ist ja die Frage, vielleicht einmal grundsätzlich, was sagt Luther dazu? Wo genau, kommt das eigentlich her?
Wir gehen erstmal nicht aufs Amt, sondern Priestertum aller Gläubigen.
Genau.
Wie kommt auf die Idee?
Genau. Vielleicht kann man erstmal sagen, das ist ein Begriff, der an eine Bibelstelle angelehnt ist.
Ja.
Nämlich aus dem ersten Petrusbrief. Das hast du, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast erwähnt.
Richtig, in einer der letzten Folgen.
Genau. Erster Petrusbrief 2 sagt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Ich finde nochmal eine Sache wichtig, weil man die Frage oder den Begriff allgemeines Priestertum in verschiedenen Kontexten verhandeln kann. Also wir sind ja eben mit der Frage der Evangeliumslesung bei der Frage, wer darf eigentlich was tun in der Gemeinde? Das ist ja mal ein Kontext, in dem man die Frage verhandeln kann. Man könnte ja auch fragen, es gibt ja andere Fragen, wer hat wie viel Macht in der Gemeinde? Und hier im ersten Petrusbrief ist es, finde ich, nochmal, wenn man guckt, eigentlich ein anderer Kontext. Nämlich da geht es eher um die Frage von Heiligung, von geheiligtem Leben. Das Argument von Petrus ist ja, ihr gehört zu Gott.
Ja.
Ihr seid Priester, also Gott hat euch ausgesondert, für ihn zu leben. Und deswegen lebt bitte auch heilig. Das heißt, die Frage, die Petrus hier im ersten Petrusbrief verhandelt, ist noch nicht die Frage, wer darf was in der Gemeinde tun.
Richtig.
Man kann natürlich sagen, dieses Bild hat Implikationen und Konsequenzen für das, wer was in der Gemeinde tun darf. Aber erstmal ist die Frage, in der Petrus hier unterwegs ist, eine andere.
Ist eine andere. Gut, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, aber ich gebe dir recht.
Ja.
Ich gebe dir recht. Es geht um die Frage der Identität. Genau. Wer seid ihr?
Ja.
Nochmal in Rückbezug auf unsere Hörerfrage. Mhm. Der sagt ja, der weist ja darauf hin, dass man, wenn Jesus zu den Jüngern spricht, und denen, was sagt, man immer sich noch die Frage stellen kann, das, was er den Jüngern sagt, gilt das jetzt für alle Christen?
Ja.
Oder sind die Jünger sozusagen die geistigen Vorfahren der Pastoren? Ist also das, was Jesus den Jüngern sagt, den Pastoren oder den Amtsleuten vorbehalten?
Ja.
Und das ist hier leicht, denn Petrus schreibt, Petrus schreibt es an mehrere Gemeinden, das ist an alle Gemeindegliedern, er schreibt es an mehrere Gemeinden und damit sind alle Gemeindeglieder gemeint. Eure Identität ist, dass ihr unter anderem alle Priester seid.
Mhm.
Ihr seid ein Volk von Priestern.
Genau. Und Luther nimmt das jetzt auf, dieses Bild, und er nimmt das, ich bin ja jetzt nicht der Experte, dieses Motiv bei Luther in allen Facetten biografisch auszuleuchten, aber was mir auffällt, ist, dass es ganz, ganz stark in den sogenannten drei reformatorischen Hauptschriften im Jahr 1520 ist.
Ja.
Also Luthers Biografie, also da eher am Anfang, sehr, sehr stark, wo Luther ja auch noch ganz stark in der Abgrenzung zur damaligen Papstkirche argumentiert. Mein Eindruck ist, dass das später bei Luther nicht mehr so präsent ist, wo Luther sich vielleicht eher mit den, ich sag mal, Reformierten oder dem Zwingli und Schwermann und anderen auseinandersetzt.
Ja.
Da argumentiert er manchmal auch ein bisschen anders. Also da betont er manchmal vielleicht auch eher den Wert eines Amtes als gegenüber der völligen Diffusion und so. Von daher muss man bei Luther, das macht Luther immer so schwierig manchmal auch zu lesen, dass Luther, je nachdem, welche Frage gerade im Raum steht, sehr, sehr unterschiedlich reden kann. Aber es fällt halt auf, 1520 in diesen drei reformatorischen Hauptschriften kommt das Motiv sehr, sehr stark vor, dass Luther sagt, wer aus der Taufe gekommen ist, ist ein Priester.
Genau, und das ist in der ersten auch, ne? Von der Freiheit eines Christenmenschen, wo es ja darum geht, was ist ein Christ? Und ein Teil der Antwort Luthers ist, ein Christ ist ein Priester.
Ja.
So, und Klammer auf, und braucht damit kein Priester grundsätzlich mehr, der sozusagen ihn mit Gott verbindet, sondern ist ein Gottverbinder.
Mhm. Ja, das ist, weil in der Freiheitsschrift ja die Frage oder die Hauptthese von Luther ist zu sagen, ihr seid frei, ihr seid als, also es ist ja diese paradoxe Doppelthese, aber ein Teil dieser paradoxen Doppelthese ist zu sagen, ihr seid als Christen frei und niemandem untertan. Und das wird damit begründet, weil ihr Könige und Priester seid. Ihr seid mit Christus verbunden. Und weil ihr zu Christus gehört, seid ihr mit Christus König, seid ihr mit Christus Priester. Luther schreibt in der Freiheitsschrift, wie nun Christus die Erstgeburt innehat mit ihrer Ehre und Würde, ebenso teilt er sie allen seinen Christen mit, dass sie durch den Glauben auch alle Könige und Priester mit Christus sind. Über das hinaus sind wir Priester. Erstmal kommt Könige, aber jetzt über das hinaus sind wir Priester. Das ist noch viel mehr als König zu sein. Darum, weil uns das Priestertum würdig macht, vor Gott zu treten und für andere zu bitten. Denn vor Gottes Augen zu stehen und zu bitten, das kommt niemandem als Priestern zu. Eben dies hat uns Christus erworben, dass wir geistig füreinander eintreten können und bitten, wie ein Priester für das Volk leiblich eintritt und bittet. Also hier würde ich auch sagen, geht es auch noch mal eher im Fokus diese Identitätsfrage.
Ja.
Wer bin ich eigentlich in Christus? Hier verhandelt er noch nicht ganz die Frage, wer darf eigentlich was machen in der Gemeinde? Das gibt es bei Luther auch, aber in dem Zitat hier eben geht es noch mal stärker um diese, ich bin Priester, hat auch Konsequenzen, ich habe dadurch das Amt der Fürbitte. So, das macht er hier auch deutlich. Genau.
Ja, aber da geht es bei mir dann doch schon auch, bei mir persönlich, dann doch schon um die Frage, wer darf das? Weil ich es doch erlebe, dass manchmal Leute sagen, ah, können Sie mal dafür bitten? Manchmal so scherzhaft, Sie haben ja den besseren Draht.
Ja.
So, oder, ne, oder auf dem Pastor hört er ja mehr. Nee.
Nee, stimmt.
Also wir reden hier noch nicht über öffentliche Sachen, aber wir reden darüber, dass jeder Christ, dass es vor Gott keine, genau, das würde ich, das, da können wir uns auch drauf einigen.
Bin gespannt.
Vor Gott gibt es keine Abstufung zwischen First Grade und Second Grade Christen und die First Grade Christen sind näher an ihm dran.
Ja, da bin ich bei dir.
Gut. Und das ist das, worum es Luther hier geht.
Genau, deswegen ist interessant, ist ja die Priesterweihe ist die Taufe bei Luther.
Ja, genau.
Also die Priesterweihe ist nicht irgendwie ein Ritus, der in einer Kirche stattfindet, den wir Priesterweihe nennen, sondern die Taufe macht uns zu Priestern.
Richtig.
Warum wir auch nicht Priester heißen, tatsächlich in unserer Tradition. Wir heißen Pastoren bei uns hier im Norden. Wenn man lutherischer Pastor im Süden ist, ist man vielleicht ein Pfarrer.
Ja.
Und nochmal eine andere Akzentuierung, weil erstmal ein Herr.
Ein Herr, genau.
Ein Herr einer Pfarrei. So, aber das hat ja den Grund, müsste man jetzt mal in Klammern machen, dass das auch nicht in allen lutherischen Kirchen so ist. In den skandinavischen zum Beispiel, oder zumindest ist es, dass der Priesterbegriff noch da ist. Und wir hatten letztens hier eine schwedische Austauschgruppe hier von unserer schwedischen Partnerkirche. Und da fragte mich dann eine junge Studentin, wie lange ich hier schon Priester in der Gemeinde bin, weil sie von ihrem schwedischen
Bild das ist her, aber nochmal besonders, Schweden ist da nochmal besonders special, finde ich.
Ist besonders special, genau. Aber von daher, man sieht schon, auch das ist bei uns nicht ganz einheitlich. Ich gehe jetzt nochmal auf eine andere der drei Hauptschriften einmal kurz ein, und zwar auf die Adelsschrift.
Ja.
Warum hat Luther die geschrieben? Wir haben darüber nie eine Folge, glaube ich, gemacht.
Was? Oh Mann.
Und das ist jetzt schon 4 Jahre her, dass wir es hätten machen müssen. Wir müssen das vielleicht irgendwann mal nachholen, dass wir jetzt ausführlich uns die Adelsschrift angucken.
Gut.
Aber ich werde dich darauf verhaften.
Ja, mach das.
Irgendwann werden wir es tun. Worum geht's?
Okay, doch nicht unsere letzte Folge heute.
Nein.
Wir machen ein Revival, wenn die Adelsschrift 550. Jubiläum hat.
Okay. Ich rechne jetzt mal nicht aus, wie alt wir dann sind. Auf jeden Fall, worum geht's hier? Das Problem ist sozusagen der Machtmissbrauch des Papsttums. Der Papst hat in dieser Schrift oder hat in der Zeit damals ja nicht nur die geistliche Macht, sondern er setzt auch weltliche Fürsten ein. Und dagegen kann auch keiner was sagen, weil der Papst ist ja hier oberster Chef und niemand kann auch ein Konzil könnte ihm höchstens sagen, so geht's nicht, aber ein Konzil kann nicht einberufen werden, ohne dass der Papst. Also der Papst hat sozusagen so drei Schutzmauern um sich rum aufgebaut, sagt Luther. Und diese Schutzmauern um das Papsttum reißt Luther in dieser Schrift ein. Und ein seiner Argumente ist, dass er den Fürsten sagt, Moment, erstmal habt ihr hier in der Kirche eigentlich das gleiche Recht wie der Papst.
Genau.
Weil ihr seid genauso Priester wie der Papst, weil ihr auch getauft seid. So, das ist ein wichtiges Argument. Und dann gibt es noch eine andere der drei Hauptschriften, reformatorischen. Das ist, haben wir auch noch eine Folge zu gemacht, Knut. Ich bin
enttäuscht von mir.
Ich bin enttäuscht von uns. Als ob es
an dir liegt.
Von uns, okay. Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Und das ist die Schrift, in der Luther die Sakramente verhandelt und die damalige Siebenzahl der Sakramente sich genau anguckt. Und zwar, weil damals ja als Sakrament auch die Priesterweihe galt, redet er dann darüber. Und da ist er tatsächlich so, dass es da auch mehr um die Frage geht, wer darf eigentlich was in der Kirche. Und er arbeitet heraus, jetzt Zitat Luther, dass wir alle miteinander, die wir getauft sind, gleichermaßen Priester sein. Und wir als Pastoren lediglich ein dienendes Amt haben. Er sagt, wir sind, die Bibel nennt uns nicht Priester, sie nennt uns Haushalter, also Verwalter, Diener. Das ist das, die Menschen, die ein Amt haben. Luther sagt dann Folgendes, finde ich auch sehr spannend. Jeder also, der sich als Christ versteht, soll gewiss sein und sich bewusst machen, wir sind alle gleichermaßen Priester. Das heißt, dass wir die gleiche Gewalt haben am Wort und jedem Sakrament, wobei freilich nicht jedermann einfach von ihr Gebrauch machen darf, sondern nur mit Zustimmung der Gemeinschaft oder nach Berufung durch einen Höheren. Vielleicht können wir uns dieses Zitat mal ein bisschen angucken.
Ja, das ist gut.
Da stecken auch mehrere Sachen drin.
Ja, und da finde ich viele gute Sachen, die hilfreich für unsere Frage sind.
Was findest du da, was findest du hilfreich?
Ja, die Unterscheidung zwischen einerseits, dass alle den gleichen Status haben, aber nicht die gleiche Aufgabe. Und dass die Frage, wie man zu der Aufgabe kommt oder nicht eben verbunden wird mit Status, sondern mit äußerer Berufung, entweder durch einen höheren Status, oder durch Wahl, kann man sagen, also Zustimmung der Gemeinschaft. Die anderen können sagen, wir haben alle den gleichen Status, aber du bekommst eine Sonderaufgabe. Und so verstehe ich zum Beispiel auch Pastoren sein. Und so, also das finde ich wichtig bei Amt. Amt ist nicht eine Frage der Identität. Ja, die Frage des Priesterseins aller Gläubigen ist eine Identitätsfrage. Wir sind alle Priester. Und dann gibt es aber ein Amt und das ist eine Funktion, das ist eine Aufgabe.
Eine Institution.
Das läuft bei uns in der Kirche, muss ich leider sagen, auch wird es nicht sauber gehandhabt, finde ich. Bei Luther ist das so, dass er in der Freiheit eines Christenmenschen das auch so darstellt, du kannst eben Pastor werden, so wie du Bürgermeister werden kannst, aber dann irgendwann bist du nicht mehr Bürgermeister und bist auch nicht mehr Pastor. Ja, aber du für eine gewisse Zeit bekommst du eine besondere Aufgabe.
Mhm.
So.
Was ich jedoch mal interessant finde, ist, dass Luther auf der einen Seite sagt, jeder hat eigentlich das Recht, die Sakramente zu verwalten,
ja,
zu predigen. Nur man hat das Recht eben nicht für sich alleine. Das ist sozusagen sein Spin hier an der Stelle, zu sagen, ja, du darfst das tun, aber das Recht gehört sozusagen nicht dir alleine, sondern immer der ganzen Gemeinschaft.
Ja.
Und deswegen sollte eine ganze Gemeinschaft sich einig sein, wie wir das bei uns handhaben.
Ja.
Und das ist sozusagen, deswegen ist er zurückhaltend, wenn Leute sagen, ja, ich bin jetzt also doch Priester vor Gott, dann kann ich ja das Abendmahl feiern, in welchem Zusammenhang ich will und wie ich das will und so. Und da sagt er, nee, das ist nicht für dich alleine gegeben.
Ja, über wie ist sowieso nochmal eine ganz andere Frage. Also es geht ja nicht um das, wie ich es will, sondern genau, aber dann habe ich Verfügung, wann ich es in welchem Kreis feiere. Kann ich auch zu Hause mit meiner Familie das
machen. Und da sagt Luther, ne Moment, es ist euch allen gegeben als Gemeinde.
Ja.
Und deswegen kann ja nicht jeder eine Willkürentscheidung alleine treffen, sondern die Gemeinde sollte zusammenkommen und sagen, der tut das für uns.
Ja.
So, sein Argument. Soweit mal Luther.
Ja.
Das Interessante ist, das sind alles keine Bekenntnisschriften für uns. Das ist Luthers Privatmeinung. Das ist jetzt ein bisschen abfällig gesagt, sehr wirkmächtige Privatmeinung. Diesen Topos vom allgemeinen Priestertum, der ist so in unseren Bekenntnissen wiederum nicht so. Das Interessante bei uns in der Kirche ist das Augsburger Bekenntnis und die Frage nach dem Amt und wer predigen soll und bei uns, das wird vor allem in zwei Artikeln im Augsburger Bekenntnis verhandelt.
Und jetzt switchen wir tatsächlich die Ebene.
Mhm.
Bei Luther waren wir viel stärker auf der, was bedeutet das Priestertum aller Gläubigen, und waren wir mehr auf der Identität-Ebene, auch wenn er bei der babylonischen Gefangenschrift in das andere reingeht, nämlich in dem, wie ist die Kirche eigentlich aufgebaut, von daher. Aber wenn wir jetzt auf der neuen Ebene sind wir gleich da.
Ja.
Wir sind jetzt gleich da, wie soll die Kirche aufgebaut sein und welche Aufgaben und Funktionen gibt es da und was ist der Sinn der Sache und so.
Genau, und wir sind auch bei einem Text jetzt von Melanchthon und nicht mehr von Luther.
Genau.
Und diese beiden Artikel, ist eine riesige Frage in unserer Kirche, wie man die auslegt und wie man die aufeinander bezieht. Und je nachdem kann man auch verschieden abbiegen. Artikel 5 ist bei uns der Artikel vom Predigtamt. Ich lese einmal. Um diesen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, das Evangelium und die Sakramente gegeben, durch die er als durch Mittel den Heiligen Geist gibt, der den Glauben, wo und wann er will, in denen, die das Evangelium hören, wirkt. Das da lehrt, dass wir durch Christi Verdienst, nicht durch unseren Verdienst, einen gnädigen Gott haben, wenn wir das glauben. Und ich hau gleich hinterher, es wird sehr dicht heute. Artikel 14.
Ja, bitte.
Vom Kirchenregiment, also kirchlichem Amt, wird gelehrt, dass niemand in der Kirche öffentlich lehren oder predigen oder die Sakramente reichen soll, ohne ordnungsgemäße Berufung. Und jetzt ist so die spannende Frage, wie man das aufeinander bezieht. Ich sage jetzt mal einmal den etwas eher, ich benutze jetzt mal anglikanische Begriffe, diesen eher High-Church-Weg und den eher
Low-Church-Weg.
Ja. Die eher Low-Church-Auslegung ist, wäre zu sagen, Gott hat das Predigtamt eingesetzt, damit Menschen glauben können. Er hat, das ist aber erstmal nicht, das vom, nicht vom Pfarramt die Rede.
Ja.
Sondern Gott will allgemein, dass gepredigt wird.
Ja, genau.
Und das ist sozusagen Gott wichtig. Wie das nachher organisiert wird menschlich, ist eine zweite Frage, ja, die erstmal geklärt, dann geklärt werden muss. Aber Gott hat das Predigtamt eingesetzt, weil Menschen wir das zum Glauben brauchen. Das ist ja nochmal, jetzt noch doch mal diese Nebenspur, weil ich die irgendwie so spannend finde. Das ist ja ein bisschen das Verrückte, dass Luther auf der einen Seite sagt, wir brauchen keine Priester, weil wir alle direkten Zugang zu Gott haben. Auf der anderen Seite ist, betont vielleicht keiner so sehr wie Luther, dass wir einander brauchen, um zu glauben.
Ja.
Also eigentlich doch menschliche Mittler brauchen, weil keiner sich das Wort der Gnade selber sagen kann. Keiner sich selbst taufen kann. Keiner sich selbst das Abendmahl erreichen kann. Keiner sich selbst die Vergebung zusprechen kann.
Ja, wobei ich da sagen würde, genau, aber da kommt es nicht auf das Amt drauf an. Also es geht nicht darum, dass du eben zwei Klassen hast, mhm, und dass die eine Klasse näher an Gott ist und es der anderen vermitteln kann, sondern alle sind auf einer Klasse und innerhalb dieser Klasse braucht man das gegenseitig. Also auch der ordinierte Priester, mhm, braucht jemand anders, der ihm das Evangelium zusagt und der ihm das Abendmahl, ja, spendet und so weiter, und also den getauft hat. Das ist die Ebene.
Genau. Und jetzt habe ich ihr ja gerade gesagt, wir springen heute ein bisschen hin und her, aber.
Ja, ich muss gucken, dass wild, ich hinterherkomme, ja.
Ja, ja. Zu sagen, ey, Gott hat allgemein das Predigtamt eingesetzt, das ist noch nicht das Pfarramt, sondern er hat einfach verfügt, dass es Menschen gibt, die einander die gute Botschaft weitersagen.
Ja.
Und dann wird erst 14 später praktisch gesagt, und wir regeln das jetzt so, dass niemand öffentlich lehren soll, ohne ordnungsgemäß berufen zu sein.
Ja.
Und es gibt aber andere, die sagen, Moment, nee, nee, Artikel 5, das ist schon ganz klar, dass hier eigentlich das Pfarramt, das Amt der Kirche, das sind schon, das ist deckungsgleich mit den Ordinierten.
Ja, das will ich nicht sagen.
Das will ich schon sagen.
Das will ich sagen.
Ja, ja.
Ja, genau, das will ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass es da zwei Unterschiede gibt. Wenn jemand mich fragt, darf ich als Vater oder, keine Ahnung, als, darf ich auch in meiner Nachbarschaft das Evangelium sagen, würde ich sagen, ja, mach es, das will Gott.
Ja, ja, das bestreitet ja keiner. Das würde auch kein.
Warum ist das nicht öffentliche Wortverkündigung? Was ist der Unterschied zu mir? Der Unterschied zu mir ist, dass wenn ich abweiche von dem, was in der Bibel steht, die Kirche verpflichtet ist, denn das ist mein Job. Ja, ich habe darauf ordiniert, ich bin, mhm, darauf trainiert, ich habe das versprochen, dass die Kirche dann eingreift und sagt, nee, was der Nippe da erzählt, ist Quatsch. Und mich nicht mehr als Vertreter ihrer Verkündigung, also das ist so eine Art Siegel, so eine Art Gütesiegel. Und das, also natürlich würde ich auch, wenn ich da mitkriege, jemand macht aus gutem Willen, erzählt davon Jesus und erzählt irgendwelchen ganz komischen Sachen, würde ich auch mit dem sprechen. Aber der würde ja nie irgendwie rechtlich belangt werden. Verstehst du?
Mhm.
Und das ist ein Unterschied. Es gibt einen Punkt, wo die Christenheit gesagt hat, wir beauftragen Leute mit einem Verpflichtung und einem Eid und die müssen, aber die haben sich verpflichtet, sich an die Wahrheit zu halten. Mit allen Konsequenzen.
Mhm. Ich würde gerne mit dir mal die konkreten Fragen hier angucken.
Ja, okay.
Weil ich dich irgendwie spannend finde, wie beantworten wir die eigentlich, wenn jemand uns,
ja,
das fragt?
Ja.
Ich habe mal so drei rausgesucht, die am Ende dieser Fragekette war. Die erste Frage wäre, darf ich als Ehemann und Vater zu Hause das Abendmahl mit meiner Familie feiern?
Da gefällt mir deine Antwort sehr gut, ja.
Meine Antwort wäre im Prinzip ja, aber praktisch nein.
Ja, toll. Voll verarscht. Hier ist die Karotte weg.
Ja, weil.
Warum, Malte?
Und das,
ich kann dir ein ganzes Stück weit folgen.
Ein ganzes Stück, weil ich schon grundsätzlich sagen würde, mit dem Argument von Luther, dass das Abendmahl der ganzen Gemeinde gegeben ist und damit auch dir als Ehemann und Hausvater,
ja,
gegeben ist. Aber es ist eben halt auch der ganzen Gemeinde gegeben und es ist auch für die Gemeinde da. Und ich finde es auch, deswegen sollten wir es auch als Gemeinde feiern. Es gibt natürlich auch immer Kontexte, wo wir abweichen davon.
Ja, genau.
Aber ich finde es nicht gut, sozusagen sich seine eigene Familie zur Hauskirche zu erklären und das Abendmahl da zu feiern.
Genau, da folge ich dir. Soll ich mal meins sagen? Mal auch wenn eins. Ich glaube, dass wir da ein bisschen unterschiedlich sind. Ich finde, dass es in der Kirche sehr gut ist, dass Dinge ordnungsgemäß geregelt sind, die deswegen noch nicht gleich eine göttliche Autorität für mich haben, sondern das ist eher so wie im Straßenverkehr. Also wir haben jetzt hier, also rechts vor links, könnte auch anders sein. Es gibt Länder, da ist es anders und ich will nicht sagen, uns das ist geistlich. Also ich finde es richtig, dass in der Kirche auch Dinge geregelt sind, damit es ordentlich läuft und damit es kein, damit kein Schindluder getrieben wird. So, manches würde ich mir anders wünschen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass der Bischof bestimmt, wer Abendmahl austeilen darf. Mhm. Ne? Das läuft über den Bischof.
Weil er Leute ordiniert.
Ja. Mhm. Wenn ich der Papst von Deutschland wäre, dann würde ich das, dann wäre ich presbyterianisch, dann würde ich sagen, die Gemeindeleitung, also der Kirchgemeinderat, die sollen aus ihrer Mitte Leute auswählen, die sie für geeignet haben, das Abendmahl einzusetzen und zu verwalten.
Würdest du die dann ordinieren? Es ist eine Ordination.
Das wäre dafür diese Aufgabe, ja.
Für Predigt und Sakramentsförderung, für das Amt der Kirche.
Nee, man könnte das auch trennen. Ich sag nur,
Ich möchte heute mal ein bisschen Konflikt hier reinbringen.
Ja, genau. Das ist das eine. Das ist das eine. Also ich finde, es müssen Dinge geregelt werden. Und ich bin mit der Regelung grundsätzlich einverstanden, auch wenn ich finde, dass manche Dinge anders besser geregelt werden könnten. Und ich dann auch Beispiele nennen könnte, wo ich die gegenwärtige Regelung, wo die auch an ihre Grenzen stößt. Mhm. Also zum Beispiel eine so eine Sache ist ja, dass du eigentlich nur predigen und Sakramente austeilen darfst, wenn du ordiniert bist. Aber was machst du mit Leuten in der Ausbildung, mit den Vikaren?
Ja.
Die machen das ja auch, ist ja auch sinnvoll. Und dann wird das irgendwie so komisch begründet und man sagt, ja, die haben Anteil an der Ordination ihres Ausbilders, was ich total Quatsch finde. Damit wird doch die Ordination wie so ein magisches Kraftfeld, wo man sich so anschließen kann.
Ich fand es viel besser früher zu sagen, wir ordinieren die Leute, dann sind sie halt Hilfsgeistliche, Hilfsprediger.
Das ist eine Sache, wo ich finde, wo man merkt, dass das irgendwie schief läuft. Und das Zweite ist, was auch bei uns anders ist, bei uns in der Kirche redet man davon, dass die Ordination einen unzerstörbaren Charakter hat. Und wenn du einmal ordiniert bist, hast du
einen Charakter.
Dann hast du es immer. Das kann dir nicht, also du wirst und
kannst deine Ordinationsrechte verlieren.
Aber ich finde es bei Luther besser, dass Luther sagt, das ist so wie Bürgermeister. Du wirst für eine Zeit lang dafür beauftragt. Und dann hast du es irgendwann nicht mehr. Und bei uns ist das eher wie eine Befähigung und da kommt es dann doch wie eine zweite Stufe. Zweiter Punkt, den ich gerne noch sagen würde.
Das dürfen Sie aber nicht sagen. Ich stelle Ihnen nämlich jetzt die nächste Frage, Bruder Neppe. Dürfte ich in einem Gespräch meinem Gegenüber zusprechen, dass seine Sünden vergeben
sind? Das ist ganz leicht. Da sind wir uns auch einig. Ja, darf man. Das ist nämlich nicht an die Ordination gebunden. Das ist das, was auch erwartet wird. Also das darf ich.
Ja, da bin ich auch ein bisschen mehr. Es gibt aber Lutheraner, die sagen nein. Also weil das natürlich, wenn wir sagen, es ist eine Beichte und es ist ein Sakrament, das ist ja die Frage unserer Kirche, inwiefern die Beichte ein Sakrament ist und dann, ob sie dann quasi auch ans Amt gebunden ist. Und dann würde man sagen, nein, die Gewissheit zu haben, dass wirklich die Sündenvergebung dir zugesprochen ist, geht es dir um einen
Pastor. Ich weiß, wir haben keine Zeit. Ich springe noch mal in diese Abendmahlsache rein. Ich
springe noch mal zurück.
Und mache es ganz gefährlich.
Machen Sie es, Bruder Nippe.
Mach es ganz missverständlich. Es ist ja so, machen wir es mal am Beispiel der Taufe. Wir haben eine Regelung, die gut ist, ordinierte Taufen, ja? Aber da haben wir auch immer, das ist die Stunde, wo ich mich an meinen Konfirmandenunterricht, den ich als Jugendlicher, wo wir gelernt haben, dass im Notfall ich als 14-Jähriger taufen dürfte.
Mit Sand.
Wenn es einen Notfall gibt, dann ist jeder Christ, dann gilt diese Ordnung nicht mehr, die ja eine regelnde Ordnung ist. Mhm. Also wenn dein Kind, das ist so wie die rote Ampel, wenn alles frei ist und dein Kind lichtblutend auf dem Rücksitz, dann darfst du auch rüberfahren und so. Also dann gilt nämlich, nein, auch der 14-jährige Konfirmand ist ein Priester und darf seinen gerade sterbenden Kompagnon zur Not taufen. Und das ist gültig. Das finde ich auch richtig. Also da sagt man, in dem Fall
Aber Taufe ist haltungswendig. Abendmahl,
das,
Absolution.
Schieß mir mal nicht rein. Ich schieße ja gerne mit dir. Mir geht es darum, auch für unsere Hörer sozusagen eine Logik klar zu machen. An der Stelle sagt man, die Ordnung ist an der Stelle nicht nützlich, die hilft hier an der Stelle nicht und deswegen ist es gut, sie außer Kraft zu setzen. Also die Taufe darf dann machen und ist dann auch gültig. Also wenn der jetzt doch nicht stirbt dann und sagt dann irgendwie einen Monat später, jetzt will ich mich richtig taufen lassen, dann sagt jeder lutherische Pastor, nein, diese Taufe war gültig.
Ja.
So, und jetzt ist die Frage, und da kann man sich streiten, gelte das auch fürs Abendmahl? Mhm. Wie ist das zum Beispiel?
Notabendmahl.
Wir haben Corona. Wir haben Corona, man darf sich nicht treffen. Und es darf man da nicht als Nein. Vater. Oh Gott. So, und da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Das können wir einfach mal so.
Das lassen wir jetzt einfach mal stehen.
Ja.
Letzte Frage.
Ich finde ja.
Wer darf unter welchen. Oh Gott, nein. Und dann gerne über Bildschirme oder irgend so ein Quatsch.
Nein, das Thema, das mit Bildschirm habe ich extra rausgelassen, denn dieses Bildschirmdings, tut mir leid, ja, dann streiten wir uns. Malte, dieses Bildschirmdings ist doch das Ergebnis von der anderen Position, die ich nicht habe, dass man sagt, es muss unbedingt von einem Ordinierten eingesetzt sein. Und dann ist man eher dahin gegangen, dass ein Bischof das aufgenommen hat oder ein ordinierter Pastor. Und dann durften die Leute zu Hause vom Bildschirm. Und da finde ich doch, nicht nur ästhetisch, in jeder Hinsicht auch theologisch viel besser, wenn der Vater das zu Hause mit seiner Familie selber macht, als dass man sich das über das Bildschirm machen kann. Gut, da ist vielleicht der Gemeindecharakter drin. Also an der Stelle gibt's Dissens.
So lassen wir es mal. Ich frage dir meine letzte Frage. Wer darf unter welchen Voraussetzungen Gottesdienst predigen? Darf jeder predigen bei euch?
Ja, ne? Wenn die Gemeinde ihn dazu beruft.
Ins Pfarramt beruft.
Nein, auch der Pastor oder der Gemeindekirchenrat darf jemand anders auf die Kanzel lassen.
Aber nicht. Formal ist es falsch bei uns. Also würde Ärger kriegen vom Dienstvorgesetzten.
Was bedeutet das für Jugendgottesdienste?
Grundsätzlich nicht.
Es ist alles. Und das findest du gut?
Ich würde darauf achten, dass nur Ordinierte predigen. Man kann ja so schön sich rumdrücken und sagen, dass Leute dann ein Zeugnis geben oder so.
Ja, das ist aber eine das ganz ist doch, blöde ja, Lösung. Ja, das, ja, aber das ist ja geschummelt.
So wie bei den Katholiken, wo die nicht offiziell die Frauen nicht predigen dürfen, aber dann nennt man es anders.
Das ist ja schon gut. Dann, das ist vielleicht auch eine biografische. Ich finde da die Ordnung. Also, der Pastor hat das Kanzelrecht und damit hat er die Verantwortung für das, was von der Kanzel kommt. Aber er
hat man doch Anteil an dem Rederecht des.
Wenn jemand auf der Kanzel Schwachsinn erzählt, ist der Pastor dafür verantwortlich zu machen. Weil der den darauf gelassen hat.
Wir werden da uns nicht einig werden, Knut, heute. Aber gut, dass wir uns jetzt mal ein bisschen, auch dass es hier mal ein bisschen Spannung im Raum gibt. Denn da schlafen wir auch nicht so ein, so leicht.
Also wir bedanken uns für die vielen Jahre der Treue.
Ja, Knut, ich weiß nicht, ob wir uns in 2 Wochen nochmal wiederhören. Ich weiß,
deswegen sage ich das.
Falls wir uns da nochmal wiederhören, ich bin enttäuscht. Ob ich dich hier noch hinten ans Mikro lasse.
Wir haben ja noch ein 2,5. Sakrament. Also ich würde dir auch die Buße anbieten. Nein.
Wir werden sehen. Vielleicht bis in 2 Wochen. Macht's gut. In jedem Fall. Es war schön mit euch. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.